Deutschlandfunk.
Hallo, willkommen im Hörsaal. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen hier für euch jede Woche zwei spannende Vorträge aus der Wissenschaft. Ich bin Nina Bust-Bartels und ich freue mich, dass ihr zuhört. Heute geht es um Wildtiere in der Stadt. Meistens leben Mensch und Tier hier ja ganz unkompliziert zusammen. Wir freuen uns über das Vogelzwitschern am Morgen oder finden es spannend, abends einen Fuchs über die Straße huschen zu sehen. Aber manchmal kommt es auch zu Konflikten.
Es kommt tatsächlich auch vor, und die Fälle häufen sich, dass Füchse auf kleine Hunde gehen oder auch größere Hunde anfallen. Und es gibt auch Menschenangriffe, die inzwischen verzeichnet wurden.
Das ist die Biologin Silke Vogt-Heuke. Sie forscht am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. In ihrem Vortrag erklärt sie, wie wir mit Konflikten mit unseren wilden Nachbarn umgehen können. Und sie erklärt, was das Leben in der Stadt mit den Wildtieren macht.
Tatsächlich auf der evolutionären Ebene können diese Verhaltensanpassungen, und wir wissen das tatsächlich zum Beispiel von der Amsel, wir wissen es von Wildschweinen und auch von Rotfüchsen, zu genetischen Veränderungen führen. Das heißt, wir haben tatsächlich genetische Populationen in der Stadt und es gibt eben ländliche Populationen.
Der Vortrag, den ihr jetzt hört, heißt »Mitten unter uns«. Wildtiere als Teil städtischer Ökosysteme. Silke Vogt-Heuke hat ihn am 1. April 2026 im Senckenberg Naturmuseum Frankfurt gehalten. Und der Vortrag steigt gleich inhaltlich ein, und zwar mit der Frage, ob Wildtiere in Städten gut leben können.
An sich kommen Wildtiere mit Siedlungsräumen gut aus. Gleichzeitig bedeutet Urbanisierung auch viel mehr Menschen auf oftmals sehr dichtem Raum. Und das bedeutet gleichzeitig für die Menschen mehr Begegnungen mit Wildtieren und auch mehr wahrgenommene Konflikte. Und das muss man jetzt vorneweg sagen, Wildtiere waren schon immer ein Teil der Stadtnatur, Wildtiere waren auch schon immer ein Teil für uns Menschen. Aber was ganz Neues ist eben dieser intensive Kontakt mit manchen Wildtierarten, vor allen Dingen aber auch, dass wir Menschen uns sehr weit entfernt haben von der Natur, die gesellschaftliche Wahrnehmung des Konfliktes dadurch akuter ist. Und vor allen Dingen auch die Frage, wie gehen wir mit Konflikten um? Wenn man sich das also anschaut, die Frage, wie wild sind denn überhaupt unsere Städte? Wie sieht es denn aus mit der Artenvielfalt in unseren Städten? Also tatsächlich ist es so, das haben Sie alle bestimmt schon mal gehört, Agrarlandschaft ist oftmals Agrarwüste. Das heißt, wenn man auf Feld und Flur unterwegs ist, sieht man ganz oft sehr, sehr wenige Wildtierarten. Und tatsächlich ist es so, dass Städte durch eine ganz hohe Habitatvielfalt, also Häuserwände, Gräben, der Bahndamm, ein kleiner Garten, eine ungenutzte Brache, also viele unterschiedliche kleinräumige Habitate auf engem Raum, auch oftmals auch eine viel höhere Artenvielfalt tatsächlich bergen können als das von uns hochintensiv genutzte Agrarland. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass in diesen sehr nischenreichen Habitaten in der Stadt oftmals Generalisten dominieren und manche Spezialisten, die ein ganz bestimmtes Habitat brauchen, jetzt wenn man mal überlegt, ne, so ein Wildtier, was auf bestimmte Wasserqualität angewiesen ist, auf Kleingewässer, findet man oftmals nicht in großen Städten. Und diese Spezialisten, die verlieren dann. Das sind dann oftmals die Arten, die in der Zahl deutlich runtergehen. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass es immer so ist. Es gibt ein paar Arten, da können auch Städte Refugien sein. Also ich habe schon gesagt, es gibt viele Fledermausarten, die sich ganz toll anpassen können an die Stadt. Es gibt auch bestimmte Vogelarten, die sich gut anpassen können an Städte. Also die Gleichung ist nicht immer automatisch Stadt gleich schlecht, sondern unterschiedliche Arten kommen unterschiedlich gut mit Städten voran. Aber warum sind denn Städte überhaupt so attraktiv? Also das Erste ist eine ganz einfache Gleichung. In der Stadt gibt es fast ein Nahrungsüberangebot. Und das hat vor allem mit uns Menschen zu tun. Wann das Menschen machen, wo Menschen wohnen, liegt meistens Müll rum. Mülleimer sind nicht gut gesichert. Imbissbuden haben Pommes unten rumliegen. Also ein Eldorado für unsere Stadttauben, für Ratten, aber auch für ganz viele andere Wildtiere, die sich nachts dort bedienen. Wir haben Komposthaufen, die auch gerne genutzt werden von Tierarten, die wir vielleicht gar nicht in unserem Komposthaufen haben wollen. Der Waschbär freut sich daran. Und auch, es wird oftmals draußen gefüttert. Die Katze, die draußen ihr Futter kriegt, tatsächlich ist es aber auch, und das ist ein ganz großes Thema, dass Menschen auch große Freude haben, Wildtiere zu füttern. Also angefangen bei der Stadttaube. Ich weiß nicht, ob es in Frankfurt so ist. Also ich kenne das tatsächlich in Berlin. Es gibt große Futterstellen für Stadttauben, wo wirklich eimerweise das Futter ausgeschüttet wird. Und es macht Spaß, Eichhörnchen zu füttern. Es ist total nett, wenn man eine Fuchsfamilie in seinem Garten hat und denen vielleicht Futter anbietet. Das bedeutet aber auch durch diese Fütterung, dass natürlich die Tiere lernen, Futter zu erwarten von Menschen. Und wo das Probleme gibt, stelle ich nachher nochmal dar. Städte sind auch Wärmeinseln. Das heißt, sie sind deutlich wärmer als das Umland. Und das bedeutet auch eine längere Aktivität. Viele Tiere profitieren von Wärme. Der Klimawandel bringt auch gleichzeitig mehr Arten. Plötzlich kommen Gottesanbeterinnen in Berlin vor, wo sie eigentlich gar nicht vorkommen sollten. Das gilt auch für ganz viele andere Tierarten, sodass auch hier Biodiversität zunehmen kann aufgrund dieser Wärmeeffekte. Und vor allen Dingen, es gibt auch einen ganz geringen Jagddruck. In Städten wird nicht gejagt, das sind befriedete Bezirke. Das bedeutet, für ganz viele Tierarten, wie zum Beispiel Füchse, Wildschweine, habe keinen Jagddruck, wunderbar, ich kann mich dort in den Gärten gut austoben. Und es gibt sehr viele unterschiedliche kleine Habitate, wie der Dachboden, der Keller, Brücken, aber auch Grünanlagen, wo zum Beispiel Waschbären ganz wunderbar ihre Jungen großziehen können und wenn die nicht gut gesichert sind, als Habitat für solche Tiere dienen können. Aber das bedeutet eben, ganz wichtig, dass durch dieses Nahrungsüberangebot zum Beispiel, durch menschliche Fütterung, eben auch Konflikte erzeugt werden können, denn dadurch verändert sich auch das Verhalten der Tiere. Wenn man sich das anschaut, was sind denn Städte? Also wir wissen, Biodiversität in Städten ist durchaus groß, aber sind es tatsächlich sichere Habitate oder können es auch ökologische Fallen sein? Also wenn man es anguckt, ganz viele Tiere haben in Städten diese Neuheit, Urban Ecological Novelties, also sie können neue Nahrungsquellen sich zum Beispiel erschließen, wie Fastfood, was rumliegt, Wasserquellen, die in einem Brunnen sprudeln. Gleichzeitig gibt es ein Angebot wie zum Beispiel Nistkästen. Sie müssen aber auch umgehen mit Verschmutzung, Lärm, Licht, ganz vielen Prädatoren, die sie nicht kennen, wie der Hauskatze, aber eben auch mit Lichtverschmutzung oder auch durch die erhöhte Enge, durch die kleineren Reviere, Krankheitsübertragung. Und tatsächlich ist es so, dass für manche Arten sind es sichere Habitate, hier ist die Kohlmeise dargestellt, aber andere Arten, die können gar nicht in den Städten so gut sich dann fortpflanzen, das sind ökologische Fallen. Die Stadt ist ein Mosaik, das heißt, die Arten, die da super zurechtkommen, nutzen diese Mikrohabitate. Und was ganz wichtig ist, diese Mikrohabitate sind aber nur nutzbar, wenn sie auch verbunden sind. Das heißt, hier ein ganz wichtiger Punkt, um Arten und Populationen stabil zu halten, ist die Konnektivität. Und weil es heute oder die Reihe Stadtnatur ist, möchte ich einen Appell machen an Sie. Ich hoffe, einige von Ihnen haben auch vielleicht einen Privatgarten oder einen Kleingarten. Denn tatsächlich machen Privatgärten in deutschen Städten bis zu 40% von manchen Städten Grünflächen aus. Und damit haben sie tatsächlich aufgrund dieser verbindenden Elemente ein großes Potenzial auch für die Förderung von Wildtieren, weil sie wie so grüne Straßen durch die Stadt wirken können und die Tiere sie nutzen als grüne Brücken. Aber jetzt ist die Frage, gut, es gibt manche Arten, die kommen gut damit zurecht, andere kommen nicht gut zurecht, aber was macht denn eine Wildtierart zu einer urbanen Art? Welche kommen denn gut damit zurecht? Wenn man sich das bei Vögeln zum Beispiel anschaut, ist das hier eine Metastudie, die sich fast 4000 Vogelarten angeschaut hat in fast 140 Städten. Und wenn man sich da anschaut, die urbane Toleranz, also wie gut komme ich mit einer Stadt zurecht, welche Eigenschaften macht Vogelarten tolerant gegenüber städtischen Lebensraum, kann man sehen, also kleinere Arten kommen da besser mit zurecht. Also kleine Körpergröße ist selektiv positiv. Tierarten, die generalistisch sich ernähren, also ein größeres Nahrungsangebot haben, statt Arten, die eine spezielle Käferart brauchen. Arten, die eine hohe Legefrequenz haben, also viele Eier produzieren. Und die Tierarten, die auch die Möglichkeit haben zu dispersen, das heißt abzuwandern. Die kommen in Städten besser zurecht. Das heißt, es gibt manche Arten, aber auch innerhalb von Arten Individuen, die diese Eigenschaften aufweisen, die kommen gut in Städten zurecht. Und es bedeutet jetzt, wenn ich das jetzt schon sage, zum einen Arten, aber auch Individuen, Es gibt da einen gewissen Selektionsdruck, dass bestimmte Arten auch innerhalb einer Art bestimmte Populationen entstehen, ländliche Populationen und städtische Populationen, die auch unterschiedliche Eigenschaften aufweisen können, wie beispielsweise bei Füchsen, erzähle ich nachher noch ein bisschen was dazu. Das heißt, das Ganze, um gut zurechtzukommen in der Stadt, ist eine Anpassungsstrategie. Da kann man unterschiedliche Anpassungsstrategien unterscheiden. Das eine ist die Verhaltensebene. Also in der Stadt sind viele, viele Menschen. Menschen sind oftmals fast 24 Stunden aktiv, aber dennoch meistens tagsüber. Das heißt, was viele Tierarten machen, sie wandern eher mit ihrem Verhalten in die Nacht und die Nachtaktivitäten hinzu. Das heißt, Tierarten, die auch im ländlichen Raum durchaus tagsüber zu sehen sind, kriegt man nachts eher in der Stadt zu sehen. Ein Punkt ist, die Tiere sind mehr gewöhnt an Menschen. Das heißt, die Fluchtdistanz sinkt. Und als kleines Beispiel, in Berlin wissen wir tatsächlich, es gibt einen Unterschied zwischen den urbanen Wildschweinen und den ländlichen Wildschweinen. Eine Doktorandin bei unserem Institut hat diese Fluchtdistanz bei Wildschweinen untersucht. Auf dem Land war die Fluchtdistanz mehrere Meter. In der Stadt war es so, dass die Fluchtdistanz nicht das Wildschwein war, sondern sie selber, weil sie bei 6 Metern gesagt hat, näher an das Wildschwein gehe ich nicht ran. Und ein großer Punkt ist, das Nahrungsspektrum durch dieses großes Angebot, dieses Überangebot an anthropogener Nahrung, nimmt tatsächlich in der Stadt in der Regel zu. Die Tiere haben mehr Angebot. Das anthropogene Essen findet sich leichter. Ne? Die Pommes liegt auf dem Boden, da muss ich nicht groß suchen. Das heißt aber nicht automatisch natürlich, dass das gesund ist. Es ist ebenso wenig wie für uns Menschen. Schnelle Nahrung heißt nicht immer bessere Nahrung. Auch die Fortpflanzung passt sich an. In den Städten ist es so, dass durch die erhöhte Wärme, also diese Wärmeinseln, aber auch durch das Kunstlicht Trigger, also ne, im natürlichen Rhythmus der Tiere geweckt werden, sodass zum Beispiel Vögel früher anfangen zu brüten oder mehr Bruten haben, weil die Wärmeperiode länger ist. Und wie schon gesagt, oftmals sind die Würfel größer bzw. Eigelege größer. Die Raumnutzung ist unterschiedlich. In der Stadt ist oftmals so, dass die Reviere kleiner sind. Müssen sie auch oftmals nur sein, weil wenn ich überall Nahrung finde, muss ich ja keine großen Laufdistanzen haben. Das bedeutet aber auch, kleine unterschiedliche Reviere bedeutet zum Beispiel im Fall des Rotfuchses eine höhere Individuendichte in der Stadt. Und tatsächlich auf der evolutionären Ebene können diese Verhaltensanpassungen, und wir wissen das tatsächlich zum Beispiel von der Amsel, wir wissen es von Wildschweinen und auch von Rotfüchsen, zu genetischen Veränderungen führen. Das heißt, wir haben tatsächlich genetische Populationen in der Stadt und es gibt eben ländliche Populationen. Das heißt, diese Stadtpopulationen unterscheiden sich tatsächlich zunehmend von Landpopulationen. Was bedeutet das denn aus Tierperspektive? Also Tiere funktionieren nicht wie wir Menschen, die sich das Ganze kognitiv irgendwie herleiten, sondern die haben einfach ganz andere Geruchslandschaften, die haben ganz andere Lichtreize, ganz andere Gehörreize und das macht sich auch eben im Verhalten bemerkbar. Das heißt, was für uns zum Beispiel Verbindungswege sind, die Straßen, sind für ganz, ganz viele Wildtierarten geradezu unüberwindbare Barrieren. Während wiederum Gärten, die für uns mit Zäunen umzäunt sind, für Wildtiere wunderbar genutzt werden können als grüne Korridore. Genau das Gleiche bei uns. Bahndämme werden nicht genutzt. In Berlin weiß man tatsächlich, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in Berlin war, es gibt so einen S-Bahn-Ring, der ist tatsächlich ein wunderbares Gebiet, von dem aus die Wildschweine in die Stadt reinkommen und vom S-Bahn-Ring aus ja, sich so die Gärten drumherum erschließen, um dort in den Gärten sich Nahrung zu holen. Und ganz wichtig, was für uns nur Lärm und Licht ist, bedeutet für ganz viele Tierarten, dass sie bestimmte Informationen nicht abrufen können. Und das möchte ich jetzt ein bisschen näher beschreiben. Wir schauen uns das mal an. Was ist denn mit dem großen Thema Lärmverschmutzung? Wir Menschen, wir finden etwas laut und unangenehm und finden vielleicht irgendwie die Musik ist zu laut oder der Straßenlärm, der stört. Aber für ganz viele Tierarten bedeutet das tatsächlich einen Informationsverlust, den sie versuchen auszugleichen. Und bei Vögeln weiß man das sehr gut. Also Lärm, Straßenlärm ist ein großes Problem, denn tatsächlich ist er genau in der Frequenz, in der ganz viele Vogelarten vokalisieren, singen und sie nutzen den Gesang ja tatsächlich zum Beispiel zur Auswahl von fitten Männchen. Also die Weibchen nutzen es als Signal, indem sie ihre Männchen auswählen. Und was machen die Vögel dann? Es gibt unterschiedliche Strategien, die entweder individuell, aber vor allen Dingen auch auf Artebene sich unterscheiden. Also was man hier sehen kann, ist der Lärm unten in Rot und das Rotkehlchen singt. Was macht Rotkehlchen B? Rotkehlchen B singt länger und schafft es dadurch, sein Signal mehr hörbar zu machen. Was macht Rotkehlchen C? Das Rotkehlchen singt einfach lauter. Das ist eine Strategie, die kennen wir tatsächlich von vielen Vogelarten, die singen gegen den Lärm an. Das kann man sich aber schon vorstellen. Das ist genau wie bei uns Menschen. Es wird auch bei mir nachher so sein, wenn ich die ganze Zeit laut und deutlich spreche, ist es sehr anstrengend. Und Vogelgesang ist auch für Vogelmännchen sehr kostenintensiv. Wenn ich die ganze Zeit lauter singe, habe ich auch einen höheren energetischen Grundumsatz. Ist nicht ideal. Und Strategie vom Rotkehlchen in D ist, das verschiebt seinen Gesang und es geht mit den Frequenzen nach oben, um den Lärm auszuweichen. Das ist tatsächlich auch eine Strategie, die wir kennen. Und auch hier, das Rotkehlchen muss natürlich dann fast den hochpressen. Kann jeder von uns mal machen, wenn man in einer anderen Stimmfarbe singt. Auch das, ne, ist natürlich eine physiologisch anstrengende Singweise. Das heißt, egal welche Strategie Sie dann nutzen, es ist auch mit Kosten verbunden. Und wenn man sich das anschaut in der realen Welt, wenn man das mal misst, sieht man auch tatsächlich, das macht einen Effekt. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, der Effekt von Flughafenlärm, der für uns gar nicht so groß da ist. Man hört ein Flugzeug, das ist vielleicht unangenehm. Aber die Vögel, die versuchen, diesem Lärm tatsächlich auszuweichen. Und deswegen sind tatsächlich lärmbefreite Nächte auch für Vögel ja eine gute Prävention, dass sie ihren Gesang anpassen müssen. Weil es ist tatsächlich so, dass je nach Flugzeiten die Vögel anfangen, früher zu singen, um den ersten startenden Flugzeugen auszuweichen. Und einen ganz ähnlichen Effekt kennt man tatsächlich auch bei Fledermäusen. Würde man gar nicht so erwarten. Hätte ich nicht erwartet. Ich habe ganz lange und viel mit Fledermäusen gearbeitet. Aber tatsächlich ist es auch so, wenn man sich anschaut, die sogenannten Bat Passes und die Number Feeding Buses, das sind die Ultraschalllaute, die Fledermäuse machen, kurz bevor sie ein Insekt fangen, dann erhöhen sie die Frequenz ihrer Fledermaus-Vokalisation im Ultraschall. Gibt es einen Unterschied, wenn man Flugzeuge hört oder nicht? Das heißt, wenn Flugzeuge nicht da sind, fliegen sowohl mehr Fledermäuse, aber sie produzieren auch mehr Feeding Buses, das heißt, sie fressen mehr. Und da kann man sehen, wenn da viel geflogen wird, entweder weichen die Fledermäuse aus, aber man kann ja nur so weit ausweichen, wie kein Lärm vorhanden ist, sodass eben solche großen Lärmquellen wie Flughäfen, große Fabriken oder eben große Straßen für Wildtiere tatsächlich große Probleme mit sich bringen. So, was ist mit Lichtverschmutzung? Arten werden entweder von Licht angezogen, weil sie tatsächlich an Lichtkörpern besonders gut Insekten fangen können. Andere Arten aber meiden Licht und so kann so ein Stadtbild tatsächlich, obwohl sie das gar nicht so wahrnehmen, für manche nachtaktiven Arten durch diese Lichtkorridore wie so eine unsichtbare für uns große Wand für die Fledermäuse sein, weil sie die Lichtkorridore gar nicht mehr durchkreuzen. Und manche lichtsensiblen Fledermausarten dadurch tatsächlich eben ein fragmentiertes Habitat haben, das sie nicht mehr nutzen können, wie sie das ursprünglich gerne machen würden. Das ist jetzt eine Situation, die sie alltäglich haben. Aber es gibt es natürlich auch immer wieder, dass besondere Situationen sind, wie zum Beispiel Festivals. Es gab in 2016 das Lollapalooza-Festival in Berlin. Die Jüngeren kennen es vielleicht. Das gibt es immer noch manchmal, allerdings nicht mehr mitten in der Stadt. Das war ein Jahr, da hat dieses Festival tatsächlich mitten in Berlin im Treptower Park, also sehr prominent stattgefunden. Umweltschützer haben die Arme über den Kopf zusammengeschlagen, weil tatsächlich für das Festival zum einen der Park komplett zertrampelt, zerstört wurde, viele Bäume weggenommen wurden. Aber es war eben auch über mehrere Tage hinweg tatsächlich ein ganz krass großer Impact. Zum einen durch den Lärm, aber tatsächlich auch durch die unterschiedlichen Lichteffekte. Und tatsächlich hatte das auch einen Effekt auf Wildtiere. In der Zeit wurden Igel telemetriert und es wurde sich angeschaut, inwiefern dieses Lollapalooza-Festival einen Einfluss auf die Igel hat. Das kann man dann natürlich nicht sagen, es ist das Licht, es ist der Lärm, sind es die vielen Menschen im Park. Aber tatsächlich, wenn man sich das angeschaut hat, konnte man tatsächlich sehen, dass während des Festivals die Tiere sich wesentlich weniger bewegt haben, deutlich eingeschränkt waren in ihren Bewegungen. Und dieses Festival einen ganz signifikanten Effekt gehabt hat auf das Igelverhalten. Das war jetzt natürlich nur ein Tag, Aber das zeigt eben, was solche Großereignisse, wo viele Menschen Spaß dran haben und Freude dran haben, für Wildtiere bedeuten kann. Und ganz ähnlich auch für Fledermäuse. Das ist nicht aus Berlin. Da habe ich leider nichts gefunden zu. Da wäre es schön gewesen, wenn man es damals auch gemessen hätte, parallel. Aber es ist aus England. Und dort gab es ein Festival und man hat sich angeschaut, was macht das mit den Tieren, wenn die Musik aus ist und Musik an ist. Und auch hier zeigt sich wieder das Gleiche wie vorhin, dass man sich die Fledermaus-Passes angeschaut hat. Also wie viele Tiere fliegen entlang, wenn die Musik an ist. Weniger Fledermäuse aktiv, als wenn die Musik aus ist. Das heißt, ja, menschliches Verhalten hat einen ganz großen Einfluss auf Tiere und wir haben da vielleicht 24 Stunden Spaß. Für die Tiere ist das wahrscheinlich 24 Stunden Stress gewesen. Genau. Die Frage ist aber natürlich, welche Tiere kommen denn überhaupt wo vor? Und woher weiß man denn überhaupt, ob dann vielleicht mal weniger Tiere sind und mehr Tiere sind? Und hier kommt auch von mir ein persönlicher Appell. Ich hoffe sehr, dass viele von Ihnen auf Ihren Handys eine oder andere KI-gestützte App haben. Es gibt inzwischen viele Apps, mit denen man sowohl Wildtiere, aber auch Pflanzen bestimmen kann. Denn tatsächlich ist es so, es gibt in Deutschland für die wenigsten Arten ein wirklich gutes Monitoring. Also tatsächlich ist es so, einige der besten Zahlen, die wir haben zu Wildtieren in Deutschland, kommt aus den Jagdstrecken. Weil man tatsächlich anhand der Jagdstrecken relativ gut weiß, geht die Wildsteinpopulation hoch oder runter, haben wir dieses Jahr viele Rehe, nehmen die Waschbären zu. Für die meisten Tierarten, je kleiner, je kryptischer, also Fledermäuse, weiß ich nicht, Mäusearten sowieso, haben wir überhaupt keine Ahnung, wie tatsächlich die Populationen aussehen. Und da kommen Citizen Science Projekte rein, aber eben auch Citizen Science Plattformen. Ich hoffe, einige von Ihnen nutzen es. Also es gibt zum Beispiel den iNaturalist. Es gibt hier aus den Niederlanden Ops Identify. Es gibt Naturgucker als große Plattform, die in Deutschland etabliert ist und vom NABU mitgeführt wird. Und es gibt auch ganz, ganz tolle Vogel-Apps, mit denen man wunderbar Vogellaute aufnehmen kann, wie BirdMap und eBird. Und das Tolle an fast allen diesen Apps ist inzwischen, dass sie verbunden sind mit GBIF. Also das ist die globale Biodiversitätsinfrastruktur. Und dort werden tatsächlich diese Biodiversitätsdaten inzwischen gespeichert. Und so hat man zwar nicht standardisiert, sondern opportunistisch. Das heißt, ne, also wenn ein Bürger oder eine Bürgerin oder wer immer diese App nutzt, die Möglichkeit hatte, ein Wildtier aufzunehmen, würden diese Daten geliefert. Aber auch mit diesen opportunistisch gesammelten Daten hat man zumindest schon so einen kleinen Hinweis für manche Wildtierarten, die wir sehr, sehr selten sehen und wo wir gar nicht wissen, wie die Bestände aussehen. Also ein Appell an Sie, nutzen Sie die Apps gerne und häufig zum Bestimmen, denn Sie tun damit tatsächlich was Gutes, sondern machen eine Datenspende an die Wissenschaft. Denn wir brauchen diese Daten, um besser zu verstehen, wer sind denn überhaupt Gewinner und Verlierer in unseren Städten. Also, ich habe schon gesagt, Gewinner generell sind Arten mit einer breiten ökologischen Nische, die relativ opportunistisch sind. Das könnte man aber auch meinen. Ne? Es gibt manche Arten, wie zum Beispiel der Haussperling. Das wäre so eine Art. Der hat eine breite Nische, der ist relativ flexibel, der kommt gut zurecht mit der Stadt. Aber in München zum Beispiel gibt es Projekte inzwischen, die in der Innenstadt den Haussperling wieder ansiedeln, weil auch solche Arten sind darauf angewiesen, dass die Städte in irgendeiner Form noch wild sind, Natur haben. Auch in London und Paris freut man sich inzwischen über jeden Spatz und da pfeifen sie nicht mehr von den Dächern. Das heißt, die Frage ist, welche Arten wollen wir denn in der Stadt haben? Welche Arten wollen wir denn auch aktiv fördern? Aber das bedeutet auch immer, welche Konflikte nehmen wir in Kauf? Und da möchte ich jetzt im nächsten Teil ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Genau, aber damit ein kurzes Fazit zum ersten Teil. Das heißt ganz wichtig, also unsere Städte sind keine wildtierfreien Zonen. Sie sind einfach für unsere urbanen Arten neue Ökosysteme. Wildtiere können sich sehr aktiv anpassen an Menschen. Das heißt erst verhaltensbiologisch, aber zunehmend auch evolutionär, weil es tatsächlich unterschiedliche genetische Populationen inzwischen gibt. Und eine ganz wichtige Message für mich ist, diese Konflikte, die dann aber nachträglich entstehen, also wie zum Beispiel dadurch, dass Wildtiere gefüttert werden, entstehen nicht durch die Wildtiere selber, sondern in der Regel durch menschliches Verhalten. Und der Wolf in Hamburg, da weiß man auch, also das war nicht der Wolf, sondern wahrscheinlich wurde der Wolf angefüttert. Es war bestimmt nicht besonders klug, aber noch gut gemeint, den Wolf, ohne irgendwie Expertise zu haben, aus diesem Einkaufszentrum rauszuführen. Und dass es zu dem Biss gekommen ist, war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Aber der Wolf war nicht böse. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist, das Erste, was wir brauchen, ist Wissen. Und auch Wissen, wie gehen wir mit Wildtieren um, in welcher Konfliktsituation. Das bedeutet auch, wir brauchen gute Strukturen und eine gute Vernetzung, um eben auch ein konfliktarmes Zusammenleben in den Städten überhaupt ermöglichen zu können. Das heißt, wir brauchen ein neu gedachtes Wildtiermanagement, nämlich ein integratives Wildtiermanagement, was erkennt, dass wir Wildtiere als Mitbewohner, als Mitlebewesen in den Städten haben, dass die ein genauso Leberecht haben in den Städten, aber wir müssen die Menschen managen. Genau, das heißt, wenn ich von Wildtiermanagement spreche, und es mir wichtig ist, dass ich das irgendwann definiere, weil ich habe schon gehört, dass Leute unter Wildtiermanagement verstehen, das, was in der Jagd oft passiert, also das heißt der Abschuss. Also ich meine nicht das unter Wildmanagement, sondern ich meine tatsächlich alle Maßnahmen, die zum Umgang mit wildlebenden Tieren dazu abzielen, Populationen, Lebensräume, aber auch die Mensch-Tier, also die Mensch-Wildtier-Interaktion tatsächlich nachhaltig gut zu gestalten. Aber welche Wildtierkonflikte haben wir denn überhaupt in der Stadt? Also, falls Sie da interessiert sind, kann ich Ihnen diese Broschüre wahnsinnig doll ans Herz legen, weil es ist ganz, ganz toll. Das ist eine Broschüre aus Baden-Württemberg, die sich nennt Wildtiermanagement im Siedlungsraum, ein Handbuch für Kreise und Kommunen in Baden-Württemberg. Ist ganz toll, hat nämlich ganz, ganz viele super gute Tipps, auch so Fallbeispiele über unterschiedliche Wildtierarten hinweg. Und ich werde jetzt ein bisschen aus diesem Buch Sachen rauspicken und aber auch ein bisschen berichten, wie es bei uns in Berlin aussieht mit diesen Wildtierkonflikten. Denn wir haben aufgrund unserer Größe einige Konflikte. Wenn man sich das anschaut, gibt es aber drei unterschiedliche Arten von Konflikten, die man haben kann. Und das erste ist also der psychologische oder der emotionale Konflikt. Also angefangen, dass tatsächlich unterschiedliche Perspektiven, da komme ich gleich noch ein bisschen drauf zu, es auf Wildtiere gibt. Das heißt, man kann Tierschützer sein, man kann Jäger sein und der mit Hege und Pflege betreut ist. Man kann Artenschützer sein, man kann Naturschützer sein. Ja, man kann vielleicht auch gar nichts mit Wildtieren zu tun haben. Man findet die eigentlich total doof in der Stadt. Und dadurch kommt es oft zu einem Streit um die unterschiedlichen Perspektiven. Und das ist wichtig, dass man eben diese Perspektiven zusammenbringt und versucht, gemeinsame Lösungen zu finden, die tragfähig sind für ganz viele unterschiedliche Menschen. Und zu diesen emotionalen Konflikten gehört eben auch, dass man sich manchmal ärgert. Hier ist der Waschbär dargestellt. Also wie gesagt, ich habe in Frankfurt, auch in Kassel in der Nähe, es ist noch nicht ganz so dramatisch. In Berlin ist es tatsächlich ein ganz großes Problem inzwischen, dass der Waschbär einfach viel Unsinn treibt, viele Schäden anrichtet und tatsächlich ja Eigentum verpflichtet. Ganz oft bleibt man auf dem Schaden sitzen. Und so ein Waschbär, der die Dämmung aus dem Dach rausrupfen kann, kann auch einen großen wirtschaftlichen Schaden hervorrufen. Und man kann traurig sein, man kann große Sorgen haben. Das ist ein großes Thema. Also im Tierschutz, man kümmert sich aufopferungsvoll um individuelle Wildtiere und steckt da viele, viele, viele Nächte und viele Arbeit rein. Ja, oder man ärgert sich, dass die Wildkaninchen das Gemüsebeet aufgefressen haben. Genau, zu diesem emotionalen Konflikt kommt eben dieser wirtschaftliche Schaden. Ich habe schon gesagt, Waschbären machen oft Schäden. Aber es gibt eben auch Unfälle, Verkehrsunfälle oder auch Schäden an Haustieren. Erzähle ich nachher noch ein bisschen was beim Fuchs dazu. In Berlin haben wir tatsächlich solche Fälle. Und natürlich kommt auch die Sorge, dass Wildtiere Zoonosen bringen können. Also Krankheiten, die von Wildtieren auf Menschen übertragen werden. Seit Corona sind die Menschen da auch, glaube ich, noch sensibilisierter dafür. Aber tatsächlich, glaube ich, jeder kennt so die Regel, erst ab Knie die Himbeeren oder die Erdbeeren pflücken, weil der Fuchsbrandwurm ein Problem sein kann. Also ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, der Waschbär tatsächlich auch in Hessen bringt inzwischen einige Krankheiten über den Kot mit sich mit. Früher war Tollwut das große Thema. Also es sind tatsächlich auch reale Dinge, über die man reden muss. Also Wildtiere, genau wie wir Menschen, haben Krankheiten. Es gibt aber einige Krankheiten, die auch übertragbar sind auf Menschen. Und darüber muss man sich klar sein, darüber muss man Regeln und Lösungen finden dafür. Also Hygienemaßnahmen zum Beispiel oder wie eng wollen wir interagieren mit den Tieren. Und in dieser Konfliktlandschaft kommt aber auch eine große Akteurslandschaft. Das heißt überall ein bisschen anders. Also unterschiedliche Gemeindestrukturen haben unterschiedliche Namen oder unterschiedliche Verwaltungen haben unterschiedliche Namen. Aber wenn man sich das anschaut, sind es die Forsten, die Jagdbehörden, Naturschutz, Veterinärämter, die Polizei. In Berlin ganz, ganz wichtiger Freund und Helfer, weil die tatsächlich vermitteln zu den Stadtjagenden. Die Verbände, Wildgehege, der Tierschutz, ein ganz, ganz großer Akteur und so weiter und so fort. Und alle diese unterschiedlichen Akteure sind natürlich auch PrivatbürgerInnen, die private Probleme bei sich im Garten haben. Und zwar muss man einfach mal anschauen, wer kümmert sich denn alles um Wildtiere? Also, in Berlin ist es so, wir unterteilen Tiere in Berlin, wir haben keine Nutztiere so richtig, aber wir unterteilen die Tiere in Haustiere, jagbares Wild und dann das ganze andere, das sind die Wildtiere. Und da gibt es immer Menschen, die dahinter stehen, die sich dafür verantwortlich fühlen oder auch verantwortlich sind, weil tatsächlich die behördliche Zuständigkeit dahinter steht. Das heißt, bei Jagdwarenwild ist es in Berlin so, dass es die Berliner Forsten sind, die Stadtjäger, die Wildtierwächter und die Jagdpächter. Für Haustiere, wenn da irgendwas passiert, ist es das Tierheim oder der Tierschutz. Und für Wildtiere gibt es manche spezialisierte Wildtierärzte, haben wir Glück tatsächlich, dass es das gibt. Unterschiedliche kleinere Tierschutzvereine und die Naturschutzverbände. Aber da sieht man schon, Tierschutz und Naturschutz ist nicht das Gleiche, manchmal auch sehr gegensätzlich. Ja, wenn man jetzt mal guckt, worauf die sich berufen, ist es so, dass der Tierschutz, der hat als Gesetz, auf das er sich beruft, das Tierschutzgesetz. Und das Tierschutzgesetz sieht das individuelle Tier als das Tier, um das wir uns kümmern müssen. Und dadurch leiten sich natürlich andere Logiken ab, als zum Beispiel das Naturschutzgesetz, was auf Populationsebene denkt und vor allen Dingen auch unterscheidet in geschützte Arten, weniger geschützte Arten, streng geschützte Arten, also quasi fast wie so eine Art Wertigkeit auf unterschiedliche Individuen draufklebt. Und dann gibt es aber auch noch das Jagdrecht, unter das die ganzen jagbaren Arten fallen, was aber wiederum auf Landesebene manchmal unterschiedlich ist. Also bei manchen Landesebenen gibt es bestimmte Tierarten, die in anderen Ländern nicht im Jagdgesetz sind. Und auch die Schonzeiten sind sehr unterschiedlich, weil die eben auf Landesebene gemacht werden. Und da wird es dann schon sehr kompliziert, weil wer soll sich denn in diesem Dschungel, wenn es ein Wildtier gibt, dann auch wirklich auskennen? Und wenn ich manchmal ein Tier gefunden habe, dann, also zum Beispiel einen Fuchswelpen, der fällt uns das Jagdrecht, wenn ich den einfach mitnehme, dann begehe ich ganz streng genommen Wilderei, weil der Fuchs dem Jagdpächter zusteht. Aber aus Tierschutzsicht rette ich natürlich diesen Fuchswelpen. Sieht man schon, wird kompliziert. Genau, und wenn man jetzt dann anguckt, auf quasi Akteursebene, wer kümmert sich da alles drum, gibt es auch sehr viel, also die Politik, die versucht, diese ganzen Gesetze irgendwie umzusetzen und die Verordnungen einzuhalten oder neu umzusetzen. Es gibt die Verwaltung, die mit hoheitlichen Aufgaben betreut ist und tatsächlich Naturschutz- und Tierschutzbehörden gerecht umsetzen soll. Es gibt natürlich die Wissenschaft, die Forschung macht und auch Wissenstransfer. Und dann gibt es das Ehrenamt, was sehr oft aus einer Praxisebene sich eben kümmern möchte und aktiv sein möchte, also zum Beispiel sie Wildtiere pflegen möchte. Und es gibt aber darüber auch noch natürlich die Verbände, also die großen Naturschutzverbände, die auch wiederum mit eigenen Agenda da reingehen. Das heißt, ganz viele unterschiedliche Gesetze, unterschiedliche Zuständigkeiten, unterschiedliche Akteure. Und wie schaffen wir es denn jetzt überhaupt, uns um diese Wildtiere zu kümmern? Und was wir in Berlin gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, also wir kennen an, Wildtiere sind quasi in unterschiedliche Boxen eingepackt. Eigentlich wollen alle BerlinerInnen, dass es ihnen gut geht und wir wollen wenig Konflikte haben. Wir brauchen also ein innovatives Wildtiermanagement in unserer Hauptstadt, um tatsächlich Berliner Wildtiere als Mitbewohner anzuerkennen und von den Konflikten zur Koexistenz zu kommen. Und tatsächlich, Berlin ist eine der artenreichsten Städte in Europa. Wenn man sich hier einmal die Grünflächen und Freiflächen in Berlin anschaut, ist Berlin tatsächlich nicht nur Stadt, sondern eben auch Lebensraum, weil wir auch viele Grünflächen haben, auch große Grünflächen, die wiederum eben diese Konnektivität bieten, dass Wildtiere in der Stadt wunderbar leben. Und das Tolle ist eben, dadurch ist Berlin nicht nur Großstadt, sondern genau deswegen als Großstadt ein ganz toller Naturraum, der aber eben nicht ohne Konflikte vorangeht. Das heißt, wir können einmal gucken, was gibt es denn für so klassische Konfliktarten in Berlin? eine tatsächlich der sehr häufigen Konfliktarten ist bei uns in Berlin der Rotfuchs. Hätte ich vor 15 Jahren, nachdem ich nach Berlin gezogen bin, gar nicht gedacht. Aber tatsächlich, wohin man geht, tagsüber, nachts, sieht man inzwischen die Füchse. Sehr interaktiv durchaus manchmal. Aber diese Füchse bringen tatsächlich auch ganz viele Konflikte mit sich mit. Das laute nächtliche Bellen, ein harmloser Konflikt. Also die sind gerade in ihrer reproduktiven Zeit und bringen eben Geräusche mit sich mit. Aber es kommt tatsächlich auch vor und die Fälle häufen sich, dass Füchse auf kleine Hunde gehen oder auch größere Hunde anfallen. Und es gibt auch Menschenangriffe, die inzwischen verzeichnet wurden. Und die Tiere kommen den Menschen ganz nah. Der Grund ist natürlich ebenso wie bei dem Wolf in Hamburg nicht, dass die Füchse plötzlich ihre Menschenscheu verloren haben, sondern die Füchse werden ganz massiv in vielen Bezirken gefüttert, verlieren die Scheu vor Menschen. Wenn sie vom Lidl warten und da kommt jemand raus und gibt ihnen das Steak nicht, dann sagen sie, wie so ein Hund, ne? Ich habe selbst einen Labrador, ich bin deswegen auch immer so ein bisschen mit Haaren bedeckt. Genau, dann sagen die Füchse auch, hey, warum bringst du denn mein Steak nicht mit? Und werden oftmals frech oder denken, ach, der Hund ist da ja mitgebracht worden, das ist ja gleich mein Steak. Aber natürlich ist das ganz, ganz, ganz furchtbar. Also es ist ganz furchtbar für den individuellen Hundebesitzer. Und was gibt es denn da jetzt für eine Lösung? Und tatsächlich ist die meiste Lösung, das Tier muss entnommen werden. Will natürlich keiner, auch die älteren Damen vielleicht, die mit dem Chihuahua unterwegs waren, wir wollen das nicht. Aber menschliches Verhalten, was gut gemeint war, hat dann in dem Fall dazu geführt, dass der Fuchs notgetötet werden muss. Im letzten Jahr hatten wir einen ganz besonderen Fall, denn die Füchse haben sich sehr gejuckt und Flöhe haben etwas damit zu tun. Das will ich auch gar nicht lange erzählen, aber es war letztes Jahr so spannend. Wir wurden dazu gerufen als Leibniz-Institut und haben tatsächlich mit einem Senckenberg-Institut zusammengearbeitet, und zwar dem SDEI, Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut, was in Münchenberg ganz in der Nähe von Berlin sitzt, und wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es ganz furchtbare Flohplagen gibt in einigen Berliner Schulen. Und zwar so furchtbar, dass die tatsächlich über Wochen geschlossen werden mussten. Und Schädlingsbekämpfer haben ganz furchtbar mit ganz vielen großen Aktionen versucht, diese Schulen flohfrei zu kriegen. Das Schwierige ist aber, Schädlingsbekämpfer haben nur Insektizide, Pestizide, die sie tatsächlich im Gebäude anwenden dürfen, aber nicht draußen. Auch mit gutem Grund, weil wir wollen ja auch nicht die ganzen Insekten draußen zu Tode bringen. Und dann hat sich herausgestellt, dass bei den Schulen eine Assoziation war mit Füchsen. Und tatsächlich haben wir bei einer Begehung einen kleinen toten Fuchswelpen gefunden. Der wurde abgesammelt und der komplette Fuchswelpe war voll mit dem sogenannten Menschenfloh. Achtung, der Menschenfloh heißt nicht Menschenfloh, weil er nur auf Menschen vorkommt, sondern weil er auch auf Menschen vorkommt, also auch in menschlichen Gebäuden sich reproduktiv fortpflanzt. Und deswegen eben im Mittelalter, als wir keine guten hygienischen Verhältnisse hatten, sehr erfolgreich war. Er kommt aber vor allen Dingen ursprünglich vor bei Füchsen, Dachsen, auch dem Wolf. Ich glaube, einen habe ich noch vergessen, fällt mir jetzt nicht ein, aber Sie verstehen es. Also es ist kein Floh, der nur an Menschen gebunden ist. In Deutschland galt er aber so gut wie als ausgestorben. Ja, was hatten wir jetzt? Wir hatten also Füchse, die offensichtlich Menschenflöhe haben und die sich dann eben auch besonders gut auf Menschen fortgepflanzt haben, an Kindern. Die Kinder haben es in ihre Häuser mit reingetragen. Und was haben wir gemacht? Die erste Maßnahme war, dass die Grünflächenämter gesagt haben, der ganze Schulgarten muss abgeholzt werden, weil eine Maßnahme bei Flohbefall ist, dass man sagt, möglichst wenig Struktur schaffen. Ja, der Fuchsbau sollte weggemacht werden, der Fuchs umgesiedelt werden. Kann man alles machen, geht aber mit ganz vielen Genehmigungen einher. Und vor allen Dingen ist die Frage gewesen, wie teuer ist das, wie effektiv ist das? Und wir haben in einem interdisziplinären Ansatz dann gesagt, wir nutzen den Fuchs tatsächlich ähnlich wie unsere Haustiere als Vehikel. Der Fuchs wird behandelt gegen die Flöhe. Und weil die Flöhe ja auf dem Fuchs waren und die Menschen wahrscheinlich nur ein Nebenwirt waren, solange der Fuchs noch da ist und eben nicht vertrieben und verdrängt wird, wirkt der Fuchs wie so ein Staubsauger und saugt die ganzen Flöhe auf. Und tatsächlich war es so, die Füchse wurden beködert, mit einem bestimmten Medikament behandelt und nach einer Woche war die Schule flohfrei, nachdem davor über viele Wochen über eine klassische Schädlingsbekämpfung das Thema nicht gelöst werden konnte. Und wir haben daraufhin dann angefangen, eben mit dem Senckenberg, Deutsches Entomologisches Institut, einmal in Berlin herumzufragen mit einem Citizen Science Ansatz, also Bürgerinnen aufgerufen, sagen Sie doch mal, ob Sie Flöhe bei sich haben. Das ist ein sensibles Thema. Und wir konnten tatsächlich über 80 BerlinerInnen dann lokalisieren, die Flohbefunde gemeldet haben und konnten, ich habe nicht ganz die aktuellen Zahlen, aber ich glaube, über 11 Flöhe dann auch ja, habhaft werden und immer als Menschenfloh nachweisen. Also woher dieser Menschenfloh jetzt kommt, also es gibt da unterschiedliche Spekulationen. Tatsächlich ist es so, dass der in Südeuropa und Osteuropa noch sehr häufig vorkommt. Es kann sein zum Beispiel durch Tierschutzhunde, dass der Floh reingekommen ist, war neulich erst mit der Tollwut so. Weiß man nicht, aber wir sind dran und hoffen, dass wir da ein bisschen besser verstehen können, woher diese Menschenflöhe kommen, weil die Füchse leiden da auch ganz furchtbar drunter. Und da zeigt sich aber, man muss manchmal ganzheitlich denken und eben in dem Fall den Fuchs nicht vertreiben, sondern den Fuchs mitdenken in dem Ganzen. Und dadurch sind wir dieser Flohparke her geworden in den Schulen. Genau, aber das heißt ganz generell, wir haben ganz viele Flohprobleme, aber wir haben auch vor allen Dingen andere Probleme mit Füchsen, nämlich, dass die Füchse tatsächlich eben frech sind, dreist sind. Und da empfehlen wir immer, Schuhe erstmal im Haus behalten, damit die nicht kaputt gemacht werden. Nicht füttern, Komposthaufen unzugänglich machen, verhindern, wenn man das nicht möchte, dass ein Fuchs, der vielleicht Flöhe mitbringt, im Garten ist, dass man Garagen schützt. Vor allen Dingen aber ganz generell, auch wo der Fuchsbandwurm vorkommt, Hunde und Katzen entwurmen. Und bei anhaltendem Konflikt muss man immer sagen, wie zum Beispiel, wenn die Füchse auffällig werden, es ist eine jagbare Art und es gibt die Möglichkeit, dass man dann mit den Jagdbehörden kooperiert. Ja, auch der Dachs verursacht erstaunlich viele Sorgen in Berlin. Auch das hätte ich gar nicht gedacht, aber er kommt tatsächlich relativ häufig am Randbezirken von Berlin vor. Und der Dachs, der baut ganz, ganz tolle, riesige Bauten. Und natürlich haben da die Berlinerinnen dann ganz oft Sorge, was ist denn mit meinem Haus, wenn der Dachs, und die Sorge ist tatsächlich auch real, mein Haus unterkellert. Was raten wir da? Auch ganz ähnlich wie beim Fuchs, Nahrungsquellen beseitigen, aber vor allen Dingen, wenn man da Sorge hat, Eigentum verpflichtet, dann muss der Garten und das Grundstück in dem Fall dachssicher gemacht werden. Das heißt, es muss ein Zaun eingelassen werden. Und der Zaun muss so tief sein, dass der Dachs da auch nicht drunter durchbuddeln kann. Es gibt aber auch viele, die freuen sich über den Dachs, weil die sind wirklich wahnsinnig possierlich. Und was man da machen kann, ist, wenn man einen großen Garten hat, gibt einige Berliner, die haben das tatsächlich, dann auch natürliche Bereiche schaffen und die Dachse dort möglichst störungsfrei sich fortpflanzen lassen und sich an diesen hübschen Tieren zu erfreuen. Die häufigste Art, die wir tatsächlich haben, ist der Waschbär. Viele Probleme mit dem Waschbär. Und es liegt dann tatsächlich auch daran, dass der Waschbär eben diese wunderschönen kleinen Händchen hat. Und mit den kleinen Händchen kann man eben ganz, ganz toll Eier aus Gelegen holen. Man kann in Vogelboxen reingreifen. Man kann Fledermäuse fangen damit. Man kann Amphibien häuten und wunderbar essen. Also der Dachs ist eben ein wahnsinnig cleverer und innovativer Waschbär. Der Dachs weniger. Nahrungsgeneralist, der sehr anpassungsfähig ist und deswegen unsere Städte erobert hat und Deutschland nach und nach für sich einnimmt. Das heißt, auch da, was empfehlen wir? Nahrungsquellen beseitigen, ganz wichtig. Entweder eine waschbärsichere Mülltonne haben. Ich habe gehört, in Kassel ist das schon Usus. Vor allen Dingen aber das Haus waschbärsicher machen. Das heißt, Katzenklappen verschließen, Schornsteine, Regenrohre mit waschbärsicheren Dingen versehen. Wenn man nicht möchte, dass er im Garten ist, sollte man den Kot und die Latrinen entfernen und tatsächlich mit einer Schutzausrüstung, weil man da aufpassen soll, dass es keine Krankheitsübertragung gibt. Und auch da, bei einem Konflikt, ist eine jagbare Art, kann man sich beraten lassen. Ganz wichtig bei der Art ist, wenn sie einmal eingefangen ist oder auch ein verletztes Tier in eine Haltung genommen wird, es ist eine invasive Art, die nicht wieder freigelassen werden darf. Und auch da gibt es große Probleme in Berlin, weil viele kleine Waschbärwelpen gefunden werden oder eben verletzte Waschbären, sodass die einzige momentan in Brandenburg liegende Waschbär-Auffangstation, Hauptsache Waschbär, aus allen Nähten platzt, weil Waschbären alt werden und immer mehr werden. Was macht man jetzt mit diesen ganzen Waschbären? Also auch da ist es eben ein großes Problem, dieses Waschbärenmanagement. Das heißt, wir sehen schon viele Probleme und das haben wir versucht in Berlin jetzt zu lösen mit einem neuen Projekt, was ich betraut bin mit. Und das ist das Wildtiernetzwerk in Berlin. Wir sind tatsächlich ein interdisziplinäres Team und ich glaube, das ist auch ein Mehrwert. Das heißt, wir sind Biologinnen, Tierärzte, aber vor allen Dingen auch Medien- und Kommunikationsexperten und nennen uns Wildtiernah Berlin. Und unser Auftrag ist, BürgerInnen beraten. Das heißt, wir haben ein Beratungstelefon, was wir flankiert machen mit der Nabu-Wildtierberatung, wo wir Informationen weitergeben, Orientierung bieten, aber vor allen Dingen auch vor Ort Beratung machen, um vor Ort Konflikte zu entschärfen, damit es eben über Verständnis und Information und Aufklärung zur Koexistenz kommt. Und ganz klar, wir wollen auch helfen. Das heißt, wir wollen Wildtieren helfen. Wir haben 2,3 Tierärzte bei uns im Projekt eingeschlüsselt, also 2 und jemand, der noch mit in der Verantwortung ist, die tatsächlich Wildtiere versorgen. Vor allen Dingen Wildtiere versorgen vor Ort, dort, wo sie in großen Zahlen vorkommen, das heißt in ehrenamtlichen Auffang- und Pflegestellen, Auswilderungen begleiten und auch zu schauen, dass sie erfolgreich sind und damit es schaffen, die Vielfalt in Berlin zu erhalten. Und unsere Vision ist damit, dass wir eben vom Artenschutz über das Zusammenbringen von unterschiedlichen Perspektiven einen tierschutzgerechten Naturschutz umsetzen wollen, der tatsächlich als Leitgedanke auch in Deutschland ausstrahlt. Und wir hoffen damit, dass wir in Berlin für alle BerlinerInnen, aber auch für seine Wildtiere eben ein ganz starkes Netz von unterschiedlichen AkteurInnen bauen können, für einen besseren Wildtierschutz, einen integrierten Wildtierschutz in Berlin. Und ja, ich freue mich sehr, dass Sie so aufmerksam zugehört haben und vielen Dank.
Das war die Biologin Silke Vogt-Heuke mit ihrem Vortrag Mitten unter uns – Wildtiere als Teil städtischer Ökosysteme. Sie hat ihren Vortrag am 1. April 2026 im Senckenberg Naturmuseum Frankfurt gehalten. Und zwar im Rahmen der Vortragsreihe Stadt Natur kann's – Gemeinsam lebenswerte und zukunftsfähige Städte gestalten. Und wenn ihr noch mehr über das Projekt Wildtiernah Berlin erfahren wollt, den Link zum Projekt findet ihr in den Shownotes. Ich bin Nina Bus-Bartels und ich freue mich, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.